Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, am Ostersonntag geht es in den Predigtexten um die Auferstehung Jesu Christi, am Ostermontag um die Auferstehung der Christen. Ich nenne schon einmal den Aufbau der Predigt, bevor ich den Predigtext verlese. Unsere Zukunft heißt Auferstehung. Erstens, wir können nicht bleiben, wie wir sind. Wir werden also verändert werden, verwandelt. Zweitens, aber wir werden bleiben, wer wir sind. Durch alle Veränderungen hindurch bleibt etwas von uns auch bestehen, sodass wir überhaupt nur sagen können, dass wir auferstehen und nicht jemand anderes an unserer Stadt. Drittens, wir hoffen, dass aufgrund dessen, was jetzt schon ist. Unsere Auferstehung liegt noch in der Zukunft, aber die Grundlage und Voraussetzung dafür liegt in der Vergangenheit. Unsere Auferstehungsrechnung ist bereits bezahlt. Außerdem ist es wichtig, die Auferstehung der Toten zu trennen von dem ewigen Leben der Christen in Herrlichkeit. Auferstehen müssen alle Menschen, nämlich zum Gericht. Nur für die Christen wird die Auferstehung etwas Schönes werden, weil sie ins ewige Leben in Herrlichkeit gelangen, statt in die ewige Verdammnis. Doch hört nun den Predigtext aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther im 15. Kapitel, Verse 50 bis 57. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst möchte ich einzelne Verse auslegen, danach folgt die Auslegung des Gesamttextes. Vers 50. Unsere Erlösungstat und Auferstehung wird als ihr Erbe beschrieben, nicht als Lohn. Damit ist klar, das ist Gnade von Gott, nicht ein Rechtsanspruch von uns Menschen. Ohne Jesus Christus kommt keiner in den Himmel. Vers 51. Das Geheimnis ist nicht, dass wir auferstehen werden, sondern wie. Mit wir alle sind die Christen gemeint. Nur für sie gelten die herrlichen Verheißungen. Die gute Nachricht der Bibel ist auch, dass jeder Mensch Christ werden kann. Jeder. Vers 52. Die Auferweckung der Toten und die Verwandlung der Lebenden geschehen gleichzeitig, ohne Entwicklung und nicht als Prozess. Das sagen die Worte Augenblick und plötzlich. Plötzlich heißt in der Ursprache Atomos, woher unser Wort Atom kommt, das Unteilbare. Unsere Verwandlung lässt sich nicht aufteilen in verschiedene Phasen. Die Posaune ist wörtlich eine Trompete, wie sie in der römischen Armee benutzt wurde. Da wurde sie dreimal geblasen. Das erste Mal zum Sammeln, das zweite Mal zum Aufstellen, das dritte und letzte Mal zum Aufbrechen. Sammeln, Aufstellen und Aufbrechen. So ging es im römischen Heer zu, so soll es auch bei uns Christen gehen. Bist du schon gesammelt? Hast du dich aufgestellt? Sammeln heißt zum Beispiel, dich von allem zu lösen, was dich noch an diese Welt bindet. Das geschieht zum Beispiel durch die Beichte. Aufstellen heißt zum Aufbruch bereit sein. Diese Bereitschaft steigt, je enger meine persönliche Beziehung zu Jesus Christus ist, je mehr ich mich im Himmel zu Hause fühle, auch wenn ich noch auf der Erde lebe. Jetzt bleibt nur noch übrig, auf die letzte Posaune zu warten. Wir dürfen das gemeinschaftlich tun. Statt in einer Ich-AG zu leben, sollen wir Christen eine GmbH gründen, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Der Grund für unsere Hoffnung ist die Auferstehung Jesu Christi. Und wir dürfen uns in dieser Wartezeit mit dem Abendmahl und dem Wort Gottes ernähren. Die letzte Posaune hat übrigens nichts mit der siebenten Posaune aus der Offenbarung zu tun. Denn die Korinther kannten den militärischen Bezug gut, aber sie kannten die Offenbarung des Johannes nicht, die erst 30 Jahre später geschrieben wurde. Die letzte Posaune oder Trompete kann man sich vorstellen wie ein Wecker für die Toten, die als Entschlafene bezeichnet werden. Das besingt auch Lied 526 in der siebten Strophe. Seid getrost und hoch erfreut, Jesus trägt euch seine Glieder. Gebt nicht statt der Traurigkeit, sterbt ihr, Christus ruft euch wieder. Wenn die letzte Posaune erklingt, die auch durch die Gräber dringt. Vers 53. Wir sehen hier, dass der Himmel unsere Erde und unsere irdischen Möglichkeiten so weit überragt, dass wir ihn fast nicht formal positiv beschreiben können, sondern eher formal negativ durch Verneinungen. Das ist die sogenannte Via Negationis. Dieses Vergängliche muss nicht Vergänglichkeit und dieses Sterbliche muss nicht Sterblichkeit anziehen. In Offenbarung 21 heißt es, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und ein wenig später, und keinerlei Fluch wird mehr sein, und Nacht wird nicht mehr sein, und kein Bedürfnis nach einer Lampe und dem Licht der Sonne. Das Sterbliche muss erst noch die Unsterblichkeit anziehen. Es hat sie nicht schon. Die Kirche spricht deshalb in der Regel nicht von der Unsterblichkeit der Seele. Denn dieser Begriff kommt schon bei den griechischen Philosophen vor. Platon sagt zum Beispiel, dass die unsterbliche Seele nach dem Tod an einem Ort weilt, aus dem sie dann wieder zurückkommt und einen neuen Körper beseelt. Ein ständiges Werden und Vergehen. Bleibt zum Beispiel die Frage offen, wie es dann sein kann, dass immer mehr Menschen auf dem Planeten leben. Außerdem, Unsterblichkeit der Seele meint mehr, als dass die Seele nicht sterben kann, es beinhaltet auch die Unveränderlichkeit der Seele. Wie schrecklich. Unsere Bosheit dürfte und könnte sich nicht ändern bzw. von Jesus geändert werden. Zugleich lassen die Philosophen und alle Religionen den Tod unangetastet. Keiner von ihnen legt sich mit ihm an. Alle erkennen an, dass er immer weiter herrscht. Auch wenn es für die bereits Gestorbenen verschiedene Vorschläge gibt, was für sie nach dem Tod kommt, gestorben wird immer. Nur Jesus Christus greift den Tod total an und siegt. Vers 54, dass als letzter Feind noch der Tod zunichte gemacht werden muss, tut dem Sieg keinen Abbruch. Das ist nur der Vollzug des Gerichts, wie es in Offenbarung 20 beschrieben wird. Der Tod kann seinen Schrecken nicht mehr ausüben. Verse 55 und 56, ein Ausleger meinte, der Stachel des Todes kann kein Rinderstachel sein, mit dem die Tiere getrieben werden, weil so ein Stachel nicht tötet, während der Stachel des Todes doch tötet. Es müsse also eine scharfe, tödliche Waffe sein oder ein Giftstachel. Die meisten Ausleger halten jedoch den Stachel für einen Gegenstand zum Treiben der Tiere oder für eine Stachelpeitsche. Mit ihr schlugen und demütigten nach der Schlacht die Sieger ihre Unterworfenen. Dann würde der Vers bedeuten, Tod, womit willst du mich jetzt noch, seit Jesus auferstanden ist, treiben? Du hast nichts mehr gegen mich in der Hand. Unabhängig davon ist klar, dass der Tod das Leben der Menschen wesentlich bestimmt. Vieles, was wir tun, ist letztlich durch Todesangst begründet. Unser Wunsch nach Sicherheit, nach Essen und Trinken, nach Gesundheit, nach Schönheit als Gegensatz zur Vergänglichkeit. Weil wir mit Jesus Christus auferstehen werden, können wir Jesu Gelassenheit wirklich jetzt schon umsetzen. Er sagt ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Die Entscheidungen in Bezug auf die Corona-Maßnahmen und ihre Umsetzung haben mit ihrem teilweisen Wahnsinn vordergründig Angst vor dem Tod gezeigt. Dabei wurden die Tode und Nöte vieler anderer Menschen wissentlich in Kauf genommen, zum Beispiel durch Nichtbehandlung im Krankenhaus oder durch Isolation zu Hause, wo Depressionen zunahmen. Heute ist uns der reale Tod zum Beispiel in der Ukraine und in Israel vor Augen und bei uns selber zum Beispiel durch die diskutierte Wiedereinführung der Wehrpflicht. Amerikanische Milliardäre geben sehr viele Millionen aus für die Forschung nach Unsterblichkeit und zwar auf dieser Erde mit diesem Körper. Weil wir durch Jesus Christus ewiges Leben in Herrlichkeit bekommen, brauchen wir uns nicht dem Schönheitswahn oder einer Gesundheitsreligion zu unterwerfen und dafür viel Geld zu opfern. Ostern spart uns Geld. Ältere Leute haben heutzutage ein Problem damit, älter zu sein. Früher war das in Deutschland und anderswo anders. Und in der Bibel wurden die alten Menschen nicht nur durch das vierte Gebot wertgeschätzt. Zitate: Graue Haare sind eine Krone der Ehre, auf dem Weg der Gerechtigkeit wird sie gefunden. Oder: Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren und sollst dich fürchten vor deinem Gott, ich bin der Herr. Weil Jesus Christus auferstanden ist und wir auferstehen werden, hat das Folgen für uns, dass wir das Alter schätzend respektieren, dass wir erfahrene Christen um Rat fragen, dass wir zugleich junge Christen nicht überfordern und verehren nach dem Motto, unsere Jugend ist die Zukunft der Kirche. Nein, das ist Jesus Christus. Jahwe kann seiner Kirche auch aus Steinen Kinder erwecken. Und Jesus Christus ist übrigens auch schon die Gegenwart der Kirche. Nun möchte ich einige Aussagen des Predigtextes so bündeln. Unsere Zukunft heißt Auferstehung. Erstens, wir können nicht bleiben, wie wir sind. Zweitens, aber wir werden bleiben, wer wir sind. Und wir hoffen drittens aufgrund dessen, was schon ist. Der erste Gedanke heißt, wir können bei der Auferstehung nicht bleiben, wie wir sind. Warum? Im Predigtext steht, das Verwesliche wird nicht erben die Unverweslichkeit. Das führen uns die Friedhöfe vor Augen. Die verstorbenen Menschen werden wieder zur Erde. Das Verwesliche wird logischerweise nicht unverweslich, sonst wäre es ja nicht verweslich. Und wenn es so wäre, dann wäre das eher eine Vorstellung von Hölle. Ewig Krebs zu haben, ist kein Grund zur Hoffnung. Weiter, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Zu Fleisch und Blut gehören neben unserem Körper auch unsere Wünsche und Gefühle, unser Wille und unser Verstand. Auch unsere jetzige Persönlichkeit wird nicht ewig weiterleben auf dem himmlischen Hochzeitsfest. Stellt euch vor, ihr müsstet ewig neidisch sein oder ewig ans Abnehmen denken oder ewig Ehekrach haben. Hier entsteht vielleicht die Frage, ob ich meine Familie im Himmel wiedersehe. Jesus hat auf diese Frage geantwortet und den Sadduzäern gesagt, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Wer sich im Himmel am meisten auf das Wiedersehen mit seiner Familie freut, kennt die Kraft und Liebe Gottes noch nicht umfassend. Das Schönste und Wichtigste in der ewigen Herrlichkeit ist, dass wir ungestört mit dem dreieinen Gott zusammen sind. Es geht hier mal wieder ums erste Gebot. Jesus sagt ja, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und dass die Liebe zu Gott die Liebe zu meiner Familie nicht ausschließt, sondern erst im vollen Sinne möglich macht, das habe ich schon öfter erwähnt. Wir werden auferstehen, aber im Predigtext steht, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Ja, wer oder was denn dann? Wir selber, aber verwandelt. Die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Die Auferstehung ist keine Entwicklung, keine Evolution vom jetzigen Leben zu einer höheren Lebensform. Paulus vergleicht diesen Vorgang im Predigtext mit dem Kleiderwechsel, wenn er schreibt, dies Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Kleider machen Leute. Unsere Unsterblichkeitskleidung macht uns zu auferstandenen Christusleuten. Nun ist das mit dem Anziehen ja nur ein Vergleich. Auch das Taufkleid bildet dieses Überkleiden schon im Voraus ab. Denn die alte Kleidung in dem Vergleich ist nicht nur unser Körper, sondern zum Beispiel auch unser Wille, unsere Gefühle. Dann steht die Frage, wer ist dann die Person, die neu eingekleidet wird? Da bin ich beim zweiten Gedanken der Predigt. Wir werden bei der Auferstehung nicht bleiben, wie wir sind, aber wer wir sind. Die Auferstehung der Toten beinhaltet Diskontinuität und Kontinuität der Christen. Schon im Alten Testament sagt Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Wer ist es also, der da aufersteht und meinen Namen trägt? Wer ist dieses Ich? Das bin ich, wie ich von Gott geplant und gewollt war. Als sein Ebenbild noch ohne die Folgen der Sünde aus 1. Mose 3. Aber so war ich nicht eine Sekunde meines Lebens lang, weil ich außerhalb des Gartens Eden gezeugt und geboren wurde und bis jetzt lebe. Außerhalb des Gartens Eden heißt getrennt von Gott. Diese Trennung kann überwunden werden, weil Jesus Christus am Kreuz für uns starb. Wenn ich Jesus Christus als meinen persönlichen Herrscher und Gott annehme und in mein Leben aufnehme, schafft Gott der Vater in mir einen neuen Menschen. Zitat, ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, also ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Dieser neue Mensch, also wir Christen, sind im Himmel registriert. Jesus sagt zu seinen Jüngern, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Aber wenn sich jeder von uns Christen selber betrachtet, da ist von dem neuen Geschöpf manchmal wenig zu sehen. Man könnte sagen, bei der Auferstehung schließt Gott diese Neuschöpfung des Christen ab, indem alles Nichtchristliche, alles, was in uns nicht Jesus Christus gleich ist, verwandelt oder austauscht gegen Christus Gleiches. Er nimmt uns die unchristliche Personenhülle ab und schenkt uns eine neue Christus-Jesus-Gemäße. Er macht uns so, wie er uns immer wollte. Ich bin nach der Auferstehung erst der richtige und eigentliche Sebastian-Führer. Wie kann man sich das vorstellen? Für die Verwandlung gibt uns Paulus im selben Kapitel wie unser Predigtext ein Bild. Zitat, es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Die Toten sind also wie Samenkörner. Das hat er wohl von Jesus, denn der sagt über sich, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Luther sagte dazu, wir müssen eine neue Sprache lernen, von Tod und Grab zu reden, dass es nicht gestorben heißt, sondern auf den zukünftigen Sommer gesät. Das leitet über zu einer Vorstellungshilfe, wie denn unser verwandelter Körper aussieht oder beschaffen ist. Auch das erkennen wir am Auferstehungsleib Jesu Christi. Er konnte durch verschlossene Türen gehen, aber auch mit den Jüngern essen. Maria Magdalena erkannte Jesus äußerlich erst nicht, sondern hielt ihn für den Gärtner. Die Emmaus-Jünger erkannten Jesus auch nicht, aber an seinen Worten erkannten sie ihn beide. Maria, als sie bei ihrem Namen rief, Die Emmaus-Jünger erkennen Jesus an den Einsetzungsworten beim Abendmahl. Schon auf dieser Erde gilt, aus der Gotteserkenntnis wächst die Selbsterkenntnis. Aber so wie unsere Gotteserkenntnis hier auf Erden noch Stückwerk ist nach 1. Korinther 13, so ist es auch unsere Selbsterkenntnis. Das heißt auch, dass ich mich nach der Auferstehung erst richtig selber kennenlerne. Ich brauche keine Angst vor Verlust zu haben. Alles, was durch die Verwandlung bei der Auferstehung wegfällt, ist Ballast. Meine Sündenanfälligkeit, meine Schwächen und vermeintlichen Stärken, die Löcher in meinen Zähnen, die Schmerzen der Hüfte, meine vermeintlich guten und klugen Gedanken, meine schlechten Träume. Diesem Ballast trauere ich nicht nach, weil ich ihn dann, wenn ich wirklich klug und gut von Gott gemacht werde, erst vollständig als Ballast erkenne. Das geschieht bei der Auferstehung in der Zukunft. Darauf hoffen wir aufgrund dessen, was jetzt schon ist. Das ist der dritte Gedanke der Predigt. So wie der Tod Jesu Christi am Kreuz uns unsere Sünden wegnimmt und uns versöhnt mit Gott, so ist die Auferstehung Jesu Christi die Garantie dafür, dass auch wir auferstehen werden. Zitat: So sind wir ja mit Christus begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Jesus Christus ist wirklich gestorben. Er ist nicht wie bei einer Nahtoderfahrung nur nah an den Tod herangekommen und wie an eine heiße Herdplatte und dann schnell zurückgezuckt und umgekehrt in unser sterbliches Leben. Nein, Jesus Christus ist durch das ganze Reich des Todes hindurchgelaufen und hat auf der anderen Seite die Mauer des Todes durchbrochen. Er ist in einem neuen, anderen Leben herausgekommen. Und diesen Weg ist Jesus nicht nur gegangen, er hat ihn auch gebahnt, für alle, die ihm nachfolgen. Unsere Auferstehung steht noch aus, aber sie ist schon besiegelt und garantiert. Im Alpha-Kurs gibt es dafür einen bildhaften Vergleich. Als im Juni 1944 die Alliierten in der Normandie in Nordfrankreich landeten, war das kriegsentscheidende Ereignis. Die Niederlage der Faschisten war besiegelt. Aber es dauerte noch fast ein ganzes Jahr, bis die Kapitulation erfolgte. So ist auch unser Auferstehungssieg schon besiegelt, aber es dauert noch, bis wir ihn erleben. Es muss uns nicht verunsichern, dass wir trotz dieser großartigen Hoffnung manchmal verzagt sind. Das war Jesus auch. Er sagte über seinen Tod und seine Auferstehung: Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Und trotzdem hat Jesus im Garten Gethsemane gezittert und gezagt und Blut geschwitzt. Er hatte wahnsinnige Angst. Ein Ausleger schrieb über den Stachel des Todes: Ein Vater war mit seinem Sohn auf einer Landstraße unterwegs. Es war ein Frühlingsnachmittag und die Fenster des Autos waren weit geöffnet. Plötzlich war eine Biene im Auto. Der Junge bekam sofort panische Angst, weil er gegen Bienen allergisch ist. Ein Bienenstich würde eine heftige allergische Reaktion auslösen, die für ihn eventuell sogar tödlich enden könnte. Was tat der Vater? Er fasste die Biene mit seiner Hand und drückte sie, damit die Biene ihn sticht. Als er die Biene loslässt, bekam der Junge wieder panische Angst. Aber da zeigt ihm sein Vater einfach seine Hand. Der Stachel der Biene steckte in seiner Haut. Siehst du den Stachel? Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Sie kann dich nicht stechen, weil sie schon mich gestochen hat. So hat sich Jesus für uns stechen lassen. Deshalb brauchen wir an unserer Angst nicht irre zu werden. Wir gehen damit nur den manchmal beschwerlichen Weg von Jesus, an dessen Ende nicht das Grab, sondern das ewige Hochzeitsfest im Himmel steht. In unserer Auferstehung erkennen wir die Liebe Gottes. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Gott verschlingt ihn. Den Tod töten geht ja nicht, da wäre er ja noch da. Nein, Gott ist der Einzige, der aus nichts etwas schaffen kann und der auch etwas wieder zu nichts werden lassen kann. Im Lied 101 heißt es in Strophe 4: Wie ein Tod den anderen fraß. Damit ist gemeint, der Tod hat sich, als er Jesus Christus bei seinem Kreuzestod aß, an Jesus Christus überfressen. Denn Jesu Christi Tod frisst wiederum den Tod. Der Tod wird bildlich gesprochen im Magen von Jesus Christus zu nichts verdaut. Durch seine Auferstehung hat Jesus die Gesetzmäßigkeiten der Welt verändert. Außerdem sieht es aus wie bisher, äußerlich. Es wird noch gestorben. Aber was der Tod bedeutet und was er bringt, ist neu. Als in den Sieg verschlungener und von Jesus verdauter Tod ist er nur noch der Pförtner zum ewigen Leben. Wir waren durch unsere Sünden auch Feinde Gottes wie der Tod, aber wir sind, Zitat, mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Und uns verschlingt Gott nicht wie den Tod, sondern verherrlicht uns als seine geliebten Kinder. Liebe Gemeinde, unsere Zukunft heißt Auferstehung. Wir können nicht bleiben, wie wir sind, aber wir werden bleiben, wer wir sind. und wir hoffen aufgrund dessen, was jetzt schon ist. Deswegen haben wir nicht nur eine herrliche Zukunft, sondern auch eine garantierte Zukunft und eine herrliche Gegenwart. Es lohnt sich für uns Christen, darauf zuzuleben. Durch Jesus Christus lohnt es sich, schon jetzt zu leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.